Audio Now.
Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem Partner HelloFresh, Deutschlands beliebtesten Kochboxen, mit denen du jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten mit nur einem Zwischenstopp vom Feld direkt vor deine Haustür geliefert bekommst. Das Tolle, du kannst nicht nur sofort loskochen, die meisten Zutaten werden auch noch lose geliefert. Und die übrigen Verpackungen sind laut Hersteller zu 100% recycelbar. Und schmecken tut das Ganze auch noch. Ich find's mega. Am besten, du probierst es gleich selbst mal aus mit 45 Euro Rabatt auf deine ersten Kochboxen. Auf hellofresh.de im Bestellprozess einfach unseren Rabattcode bessere Welt eingeben und schon geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Ideen für eine bessere Welt, dem Hücke-Podcast. Ich bin Yvonne Adamek und möchte mich heute über Yoga unterhalten. Yoga ist ja schon lange ein riesiger Trend. Ich selbst mache das in meiner Freizeit auch gerne, aber tatsächlich eher so als entspannte Auszeit von meinem manchmal recht hektischen Alltag. Jetzt habe ich letztens aber das Buch von Bettina Schuler in die Hände bekommen, Think the Yoga Way. Und darin schreibt sie, dass Yoga eigentlich noch viel mehr kann, als uns einfach nur Entspannung bieten. Nämlich, sie stellt da die steile These auf, dass man mit Yoga die Welt sogar ein bisschen besser machen kann. Und wie das funktionieren soll, das möchte ich Sie heute fragen. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
Ja, die These ist steil, das stimmt.
Ja, aber ich fand's sehr spannend. Also fangen wir doch erstmal mit deiner Geschichte an und kommen dann zu deiner steilen These zurück. Genau, zum Weltretten, wie du die Welt rettest. Wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen, damit du die Welt retten kannst?
Da habe ich erstmal mich selber gerettet. Und zwar war ich schwanger und ich glaube, ich war die schlecht gelaunteste Schwangere, die es gab auf diesem Planeten. Und es war eigentlich eine Verzweiflungstat meines Mannes, mich zum Yoga zu schicken. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert, damit die Laune ein bisschen besser wird. Das hat aber nicht geklappt. Und dann war das Letzte, was er gemacht hat, mir quasi eine Art Gutschein für eine Yoga-Klasse zu schicken. Und das war dann der zündende Moment, wirklich. Also so, das war wie so ein Aha-Erlebnis. Und ich habe auch von da an nicht mehr aufgehört. Und das ist jetzt 14 Jahre her.
Und wieso war das ein Aha-Erlebnis? Also was war das da, wo du gesagt hast, ach Mensch, ist ja eigentlich doch ganz cool, das Yoga. Also hattest du das vorher auch schon mal ausprobiert?
Nee, oder? Noch nie. Ja. Also ich würde sagen, ich bin der totale Anti-Yogi gewesen. Ja. Also mir ist eigentlich alles, was mit hippie-eskem Lebensstil zu tun hat, eher fremd gewesen. Und das mochte ich auch nicht besonders gerne. Aber ich habe halt einfach das erste Mal da gemerkt, also ich bin ein Mensch, der sich, wie die viele Menschen, glaube ich, sehr viele Gedanken macht und auch viele Gedanken darüber macht, oh nee, das jetzt auch mal anders machen können. Oder Gedanken eben, wenn man schwanger ist, darüber macht, wie wird das denn mit Kind? Wird sich mein Leben verändern? Was passiert? Wie mache ich das mit der Arbeit? Und durch das Yoga habe ich gemerkt, also in dieser Klasse, es wäre sonst anmaßend, vielleicht auch nur für einen ganz kurzen Moment, dass man durch das Yoga es schaffen kann, dieses Grübeln rauszunehmen. Ja? Also, dass man es schaffen kann, wirklich im Moment zu leben. Und dass dieses im Moment sein eine absolute Befreiung und Entspannung ist. Und das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Mhm.
Du bist ja selber tatsächlich auch sehr im Moment. Also wenn man meinetwegen deinen Namen googelt oder so, dann sieht man ja, dass du politisch auch sehr aktiv bist. Darüber schreibst du auch in deinem Buch. Du hast zum Beispiel die gemeinnützige Organisation Citizen to Be gegründet, wo du, korrigier mich, falls ich irgendwas falsch sage, kostenlose Yogastunden für Geflüchtete anbietest. Und ich weiß nicht, ob auch Traumatherapie oder so genau. Wie hat sich das entwickelt und was machst du da genau? Magst du das einmal kurz beschreiben?
Genau, also was wir genau machen ist, es hat angefangen, dass ich Yoga-Unterricht 2014 für geflüchtete Frauen in einem Heim gegeben habe. Also ich wollte halt, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, ich habe was gesehen, ich habe im Fernsehen immer wieder diese Berichte gesehen. Und dann habe ich gedacht, so, ich will auch irgendwas tun. Ich will jetzt nicht immer nur sagen, die Politik, sondern wer sich beschwert, der sollte was tun. Also dann darf man sich auch wieder beschweren, finde ich. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich? Ich kann Yoga unterrichten und ich kann schreiben. Ich bin aber sehr ungeduldig. Und deswegen wusste ich, dass ich niemandem Deutschunterricht beibringen kann. Und meine Mutter, die ist Lehrerin und meinte, ich würde bestimmt jedem den Spaß an der deutschen Sprache innerhalb kürzester Zeit verderben. Und
gemein.
Ich glaube, sie hat nicht Unrecht. Ja. Und ich glaube auch nur, weil man schreiben kann, ist man nicht unbedingt ein guter Lehrer. Also ich glaube tatsächlich, dass Geduld ein großes Gut ist, wenn man Lehrer ist. Und Das habe ich nicht. Und dann meine
aber,
Mutter.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber im Yoga hast du das? Weil das ist ja schon was, finde ich, wo man sehr geduldig
ja,
mit sich selbst
ist
sein
das,
muss.
Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Geheimnis, dass man hier lüften darf. Die meisten Yogalehrer sind total ungeduldig. Wahrscheinlich werden sie deswegen auch Yogalehrer.
Ja, vielleicht.
Genau, und dann habe ich gedacht, okay, Yoga-Unterricht. Und dann habe ich wirklich, das war sonntags, habe ich mir das überlegt, habe montags im Heim angerufen und Mittwoch habe ich die erste Stunde gegeben. Und das war am Anfang wirklich eher gedacht als Aktivität, ne? Als sportliche Aktivität, die eben Frauen ein bisschen entspannen und zusammenbringen. Aber nach und nach habe ich mich natürlich immer mehr mit diesem Thema beschäftigt und habe dann auch viel darüber gelesen und habe eben auch gelesen, dass vor allen Dingen in den USA das wirklich, da gibt es dieses traumasensible Yoga und das wird angeboten viel für Veteranen und das ist bei Trauma, wenn man so will, man sagt ja, ein Trauma ist im Kopf und im Körper und das Yoga setzt quasi im Körper an. Und im Idealfall macht man eben beides, dass man psychologisch arbeitet und dass man mit dem Körper arbeitet. Also das heißt, gar nicht, das ist mir immer sehr wichtig, dass wir was ersetzen, wir sind was Zusätzliches. Wir leisten etwas, was, wenn man so will, der Therapeut natürlich leisten könnte, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn das sogar losgelöst ist, wenn das zwei verschiedene Menschen sind, weil ich weiß ja nichts. Also natürlich zählen die mir manchmal was, aber ich steige gar nicht so tief ein in diese Traumageschichte, weil ich kann das ja auch gar nicht auffangen. Ich sehe sie nicht so sehr von dieser Geschichte, die sie haben, sondern ich sehe ihre Körper und arbeite mit den Körpern. Und daraus heraus hat sich das entwickelt, dass ich Citizen to Be gegründet habe. Und lange haben wir jetzt auch Yoga, also traumainformierte Yogastunden für geflüchtete Frauen gegeben. Wir haben es aber jetzt geöffnet tatsächlich für traumatisierte Frauen, für alle.
Also auch für Frauen
von sexueller Gewalt und allem anderen. Genau, einfach weil ja, warum soll man es den anderen nicht auch anbieten, ja? Und ich glaube, dass das unsere Stunden brauchen ja jetzt keine Anmeldung. Das heißt, wenn jetzt Frauen, die zum Beispiel im Frauenhaus sind, zu unseren Stunden kommen wollen, müssen sie auch nicht ihren Namen oder so hinterlassen, wenn ihnen das unangenehm ist. Sie können einfach kommen. Und ich glaube, dass das so ein offenes Angebot ohne Druck und ohne, meinetwegen können die auch einen falschen Namen nennen. Das ist mir alles egal. Ich bin einfach da, die können kommen und dann ist gut.
Und das ist dann, du hast dein eigenes Studio und da kommen die, nee, oder wo machst du das?
Nee, wir hatten verschiedene, also wir hatten tatsächlich erst, wir hatten ja zwei erfolgreiche Crowdfundings und da hatten wir einen eigenen Raum.
Ja.
Und aber dieser Raum hat so viel Energie gefressen und auch unnötiges Geld im Grunde genommen, dass ich das jetzt geändert habe. Und zwar ist es jetzt so, dass wir bieten Workshops an, traumainformierte Yoga-Workshops, Citizen-to-Be-Workshops. Und jeder Yogalehrer, der in einem Studio unterrichtet und daran teilnehmen will, kann daran teilnehmen und in seinem Studio und eine Stunde anbieten.
Ach, das ist ja toll. Also so streut ihr das ja
wir
auch noch. Das ist noch mehr Angebot.
Genau, wir streuen das jetzt ziemlich groß. Also das ist jetzt gerade auch tatsächlich dabei zu explodieren. Bei Spirit Yoga zum Beispiel in Berlin gibt es jetzt eine Stunde. Demnächst machen wir wahrscheinlich in Hamburg bei Roots Yoga einen Workshop. Und es gibt halt verschiedene. Jetzt sind wir in Frankfurt, wo wir einen Workshop machen. Vor 3 Wochen war ich in Freiburg beim Workshop. Es ist ein recht modernes Konzept, denke ich. Und was ich halt ganz schön daran finde, ich sage immer, es ist Ehrenamt leicht gemacht. Ja, also wir sind quasi wie so ein Dachverband. Wir bieten das Know-how, wir bilden die Lehrer aus. Also Citizen to Be ist auch eine Marke, das hört sich immer so komisch an, aber mir geht es eher um eine Qualitätsmarke.
Ja.
Mir geht es darum, dass wenn jetzt eine Institution sieht, hier gibt es eine Citizen to Be-Stunde, dass sie wissen, da kann ich meine Frauen hinschicken. Das ist ein fundiertes Angebot, darum geht es mir. Und die kriegen dann eben von uns diesen Workshop, dann haben sie die Möglichkeit, einmal im Monat auch mit unserer Psychologin zu sprechen, falls es noch irgendwelche Fragen gibt. Die müssen polizeiliches Führungszeugnis haben, Erste-Hilfe-Kurs, 200 Stunden Yoga-Ausbildung und eine Versicherung. Also, dass das wirklich so safe ist. Und die müssen sich natürlich an die Standards halten, die wir auch bei Citizen to Be setzen. Und was auch schön ist, glaube ich, dass wir halt eine Community haben. Ja? Also wir haben eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Wir wollen auch Events machen, wir wollen Fortbildungen machen. Und viele fühlen sich dadurch auch sicherer. Also, und das kann ich gut verstehen. Und es ist einfach auch schön, zusammen was zu machen.
Ja, und aber man kommt dann hin und die Stunden sind kostenlos?
Genau, oder? Die Stunden sind kostenlos, genau.
Und das finanziert ihr dann über eure Organisation Citizen to Be? Seid ihr spendenfinanziert? Also du hast gerade von Crowdfunding
geredet. Genau, wir sind Spenden. Wir sind spendenfinanziert. Also die Lehrer bekommen nichts, wenn man so will.
Also das ist dann eben das leichte Ehrenamt.
Genau, aber das Gute daran ist halt, wenn man so will, ich sage den Lehrern, am besten ist, ihr habt eine Stunde und schafft es danach, die Stunde das zu haben. Das heißt, dass man wirklich wirklich nur eine oder anderthalb Stunden in der Woche gibt. Mhm. Und das ist ja, muss man sagen, neben Alltag und so weiter und so fort, einfach auch realistisch. Ja? Ich glaube, sowas kann man leisten. Viele wollen was tun, haben aber Angst, dass es zu viel wird, was ich total gut verstehen kann. Aber es ist eigentlich schade, dass auch diese, also wenn man es hochpotenziert, ist diese eine Stunde bei 100 ja total viel. Und warum sollen wir die nicht nutzen? Ja. Und wir geben den Marketingmaterial, wir haben quasi Flyer, wo die ihre Stunde, wir kriegen alles quasi zugeschickt und die müssen nur unterrichten, in Anführungszeichen. Die können sich voll und ganz auf das Schöne im Grunde fokussieren. Und haben dann, was ich auch schön finde, ja auch ihre eigene Gruppe, was auch ein total befriedigendes Ehrenamt ist.
Und wie funktioniert das denn dann? Also wie, zum einen, wie erfahren die traumatisierten Frauen davon überhaupt, dass es euch gibt? Weil das ist ja jetzt schon so ein Angebot, weiß ich nicht, gerade wenn ich in so einer Situation bin oder so, das ist vielleicht gar nicht so das, was mir jetzt einfach vor die Füße fällt. Und was mich auch interessiert, wie sieht das denn so ein bisschen aus, also diese Form von Yoga, die ihr dann mit den Frauen zusammen
macht? Also erfahren tun die das einerseits, indem wir Heime und so anschreiben und denen auch, also deswegen gibt es ja auch Poster und Flyer, also das müssen natürlich am Anfang, wünschen wir uns schon, dass die Lehrerinnen in ihren Städten, weil ich kann natürlich nicht in jede Stadt reisen, dass die dann halt quasi da das streuen. Mhm. Aber es gibt auch überregionale Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die ich natürlich auch informiere. Dann haben wir ein Newsletter. Also viel läuft wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist einfach so. Wir haben eine Facebook-Seite. Und ich merke halt, dass das immer mehr wird. Also mich schreiben auch tatsächlich immer mehr Institutionen an. Und ich glaube, umso größer wir werden, umso bekannter wird das auch werden. Also es gibt auch schon Organisationen, die sagen, ach schade, warum habt ihr denn nicht in Köln eine Stunde oder so? Mhm. Und ja, also ich glaube, dass viele Frauen am Anfang eher kommen, weil sie Leute kennenlernen wollen oder weil sie ganz, nicht banal, aber simpel ihren Körper back in shape bringen wollen. Und das finde ich vollkommen okay.
Ja.
Weil sie werden das ja dann merken, dass das Yoga mehr macht. Also so, ich finde, ich bin auch nicht die, ich setze mich da auch nicht hin und erzähle lang und breit, dass wir hier traumainformiertes Yoga haben, sondern der Unterschied zwischen, um nochmal auf deine andere Frage zu kommen, auch zwischen normalen Yoga ist, dass man manche Sachen nicht macht. Also meditieren soll man nicht, wenn man traumatisiert ist, weil das einfach zu viel loslösen kann, was wir wieder nicht halten können. Man soll nicht so lange in bestimmten Asanas bleiben und was man auch nicht machen soll, ist vor allen Dingen, was ja in manchen Yoga-Studios sehr stark praktiziert wird, Emotionen provozieren. Also das heißt,
genau, das kenne ich so aus Yoga-Stunden.
Genau, das kenne ich auch aus Yoga-Stunden. Genau, lass alles los und so. Aber das kann ich von traumatisierten Menschen. Ich kann das ja gar nicht. Ich bin ja keine Psychologin. Ja. Da müsste ich ja, ich schicke die ja dann nach Hause und dann sind die weg.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, es geht eigentlich viel darum, dass die erstmal ein Gespür wieder für ihren Körper bekommen, dass sie ein Gespür bekommen, was sie mit dem Atem leisten können. Es geht eigentlich sehr viel um Selbstermächtigung, also um Empowerment. Mhm. Ich sehe es immer so, ich gebe denen ein Tool, den sie mit nach Hause nehmen können und mit dem sie arbeiten können. Das heißt, kriegt eine Panikattacke, wie kann ich atmen, damit die weniger wird? Ich kann nicht schlafen, wie kann ich aus dem Gedankenkarussell rauskommen? Und ich glaube, man muss da immer diese kleinen, das hört sich immer so klein an, aber das ist gar nicht so klein. Das ist ganz schön groß. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwann, wenn es Klick macht und man denkt, wow, ich habe die ganze Zeit meinen Atem bei mir, ich kann immer darauf zurückgreifen, dann ist das so ein gutes Gefühl. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste.
Kann ich da eigentlich auch hinkommen? Also du hast ja gesagt, ihr habt das geöffnet auch für Frauen, die irgendwie häusliche Gewalt oder irgendwie sowas erfahren haben. Und was macht ihr da sozusagen für Auswahlkriterien? Also es gibt ja auch Menschen, die jetzt irgendeine Form von Trauma erfahren haben, vielleicht auch in ihrer Kindheit oder so. Und damit jetzt vielleicht nicht direkt bei einer Institution sind oder in einem Frauenhaus
gar keine
oder sowas.
Auswahlkriterien.
Und also du kannst da, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe das Gefühl, ich brauche das in irgendeiner Form, dann darf ich zu euch kommen.
Go for it.
Das ist mir nämlich gerade eingefallen.
Also das finde ich auch, viele fragen das lustigerweise, fragen dann immer, ja, und wenn sich irgendwelche Leute da reinschleichen, weil sie umsonst Yoga machen wollen. Das tut man nicht. Also, weil die Stunden sind viel zu langweilig.
Ja.
Also, weil wir wirklich so Basic-Sachen machen. Und du fühlst dich da auch nicht wohl. Und das ist mir auch noch nie passiert. Und ich gehe sogar noch weiter. Und wenn sich zwei reinschleichen, ist es mir auch egal.
Ja.
Und ich mache da gar keine Auswahlkriterien.
Okay.
Wenn Leute das Gefühl haben, dass das für sie das Richtige ist, dann werde ich einen Teufel tun und die noch darauf ansprechen, bist du auch wirklich ordentlich traumatisiert.
Ich wollte gerade sagen, also nicht, dass ich jetzt zu Hause sitze und denke irgendwie, oh, ist mein Trauma groß genug, so ungefähr.
Es ist echt, ich kriege sogar von Frauen, habe ich auch schon ab und zu eine Mail bekommen, oh, ist das denn okay? Dann habe ich gesagt, klar, komm einfach vorbei, schau es dir an, wir freuen uns, wenn du kommst.
Ich finde, das ist ja tatsächlich auch manchmal so, dass viele Menschen denken, ihr eigenes Problem sei jetzt nicht
ganz
groß genug.
Ganz viele Frauen denken das vor allen Dingen. Ganz viele Frauen denken, ihr eigenes Problem wäre nicht groß genug. Aber ich bin doch da, die Stunde ist da, es ist umsonst. Und selbst wenn das eine alleinerziehende Mutter ist, die jetzt nicht genug Geld hat und sich danach gut fühlt, dann hat das auch genau seinen Sinn erfüllt. Also da bin ich, wer bin ich, dass ich das entscheide?
Ja. Eigentlich sind wir da ja auch schon so ein bisschen bei dem Ansatz, worüber wir gerade geredet haben. Kann Yoga die Welt eigentlich retten? Nein, aber ich finde, das ist natürlich eine total spannende Idee, weil man muss ja schon sagen, dass in unseren Breitengraden kennt man ja Yoga eigentlich eher so als ein eher sich selbst zugewandtes, bei vielen ja so ein Entspannungstool eher für so die Mittelschicht der Gesellschaft.
Genau. Ist auch teuer.
Es ist ja auch sehr teuer.
Es ist teuer.
Also genau, also ich glaube einfach viele Schichten von Frauen
Absolut.
Spricht das auch schlicht nicht an, weil sie sich das nicht leisten können. Und ist das so einer deiner Ansätze, wenn du irgendwie sagst, also Yoga kann viel mehr, Yoga kann nicht nur mir helfen, sondern eben auch die Menschen um mich herum?
Ja, auch, aber ich glaube halt eben vor allen Dingen, dass darum geht es ja auch in dem Buch vor allen Dingen, um diesen achtgliedrigen Weg des Patanjali, das ist das, was wir als Yoga verstehen, ist ja nur ein mini kleiner Teil. Also diese Asana-Praxis, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und bei uns wird es aber immer darauf reduziert. Ne, es geht immer, oh, ich noch einen Kopfstand, noch einen Handstand und so. Das ist ja auch voll okay. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist es ein bisschen auch Fitness oder Akrobatik. Ne? Also meine Tochter macht Akrobatik, da macht die genau das Gleiche. Wenn wir zum Shivamukti gehen, ist sie super, weil sie einfach vorher zum Akrobatik geht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie besonders gut atmet. Mhm. Und beim Yoga geht es ja, die Asanas sind ja eigentlich nur dafür da, damit wir mehr bei uns ankommen. Die sind ja eigentlich nur ein Tool dafür. Und schwere Asanas helfen uns ja noch mehr, uns auf den Moment zu fokussieren, weil sie schwer sind.
Also weil ich mich dann in dem Moment noch mehr auf mich selber konzentrieren
muss. Genau, weil du dich total darauf konzentrieren musst.
Ja.
Zum Beispiel im Baum. Balanceübungen sind ja, wenn man im Baum steht und man kann das noch nicht so gut, dann denkt man nicht darüber nach, was man später einkauft. Dann ist man genau in diesem Moment. Und darum geht es ja. Das ist der eigentliche wichtige Aspekt. Und ich glaube, das wird ganz oft vergessen. Und es wird aber auch vergessen, dass es davor noch zig andere Sachen gibt, die es zu tun gibt. Verhaltensregeln, Umgang mit anderen Menschen. Und Yoga fängt ja immer bei sich an. Wie gehe ich mit mir um? Und wie will ich, dass andere mit mir umgehen? Es ist eben auch ein philosophischer Lebensweg. Und das, finde ich, wird ganz oft vergessen. Und das finde ich schade, weil ich glaube, wenn mehr Menschen sich damit committen würden, dann würde die Welt automatisch anders aussehen. Und ich glaube, wir sehen uns alle auch danach.
Ja, ja, also wenn ich dich richtig verstehe, ist es dann so, dass du sozusagen so ein Yoga in die Welt tragen möchtest, wo man schon bei sich ankommt, aber daraus natürlich auch sieht, wie man achtsamer sozusagen mit seiner Umwelt umgeht. Also dass ich mir selbst nicht nur achtsamer begegne, sondern dass ich dann im Zweifel...
Ich glaube, es geht gar nicht anders.
Ja.
Ich glaube, wenn man mit sich selber achtsam umgeht, dann kann man gar nicht mit anderen schlecht umgehen.
Ja.
Weil man einfach so eine Achtsamkeit und Sensibilität entwickelt, die dann da ist. Und im Yoga gibt es ja, also bei Patanjali gibt es die Idee, und ich finde das eine wunderschöne Idee, dass wir alle in uns so einen glücklichen Wesenskern haben. Ein Wesenskern, der ganz glücklich ist. Und aber dadurch, dass wir irgendwie die ganze Zeit von außen und innen und mit all diesen Gedanken beschäftigt sind, finden wir den nicht mehr. Und wenn wir zu dem gefunden haben, dann sehen wir die Welt und die anderen Menschen, wie sie wirklich ist. Das ist eigentlich das ganze Ziel. Ich weiß nicht, ob man das jemals erreicht, aber ich glaube, wenn man ab und zu so einen kleinen Einblick in diesen Wesenskern bekommt, dann ist man schon ganz schön weit und dann geht es schon ganz schön gut. Und ich glaube, wenn man selber glücklich ist, beziehungsweise bei sich angekommen ist, dann will man anderen gar nichts Böses mehr.
Bist du hast ja ganz am Anfang gesagt, du bist zum Yoga gekommen, weil du die schlecht gelaunteste Schwangere der Welt warst. Ich weiß ja nicht, ob du vorher dann auch schon so schlecht gelaunt warst.
Nein.
Wenn du das jetzt so beschreibst, aber ist das ein Weg, den du auch gemacht hast? Also bist du
Absolut.
Freundlicher mit dir selbst und mit anderen
Absolut.
Geworden?
Also ich bin da noch weit entfernt davon, dauerhaft in meinem Wesenskern zu liegen. Aber
ich weiß, das ist ja auch ein sehr ambitionierter Plan, glaube ich.
Ich glaube auch, wenn man dann weitergeht, muss man dafür noch einige Leben haben. Aber was ich meinte vorhin mit diesem Glücksmoment, ich glaube, es gibt immer wieder diese Momente im Yoga, und das kennst du, wenn du ja Yoga machst, vielleicht auch, wo man dieses merkt, so, ah, so kann es sein. Und ich glaube, dass diese Momente einen unglaublich weiterbringen können. Und ich glaube auch, dass in diesen Momenten merkt man auch, dass man so viel gar nicht braucht. Und das meine ich dann wieder mit, wenn man merkt, dass man nicht so viel braucht, dann braucht man auch nicht so viel konsumieren, dann braucht man nicht so viel das und das tun, dann muss man nicht so viel reisen. Und dadurch rettet man schon mal per se ein bisschen mehr die Welt. Und ich glaube, das ist das. Ich glaube, man muss den Menschen, ich bin da schon auch ein bisschen kapitalismuskritisch, dass ich glaube halt, dass unser ökonomisches System ist im Augenblick halt, das Glücksversprechen ist Geld und Konsum. Mhm. Das ist das, was uns versprochen wird. Und das wie so ein Beispiel, auch Erfolg. Erfolg, also es wird ja auch, Erfolg wird an dem gemessen, was man verdient.
Ja.
Es wird nicht daran gemessen, ob ich, also wenn es jetzt um Erfolgsmessung geht, wäre ich ein sehr unerfolgreicher Mensch im Gegensatz zu einem Banker, weil ich definitiv nicht so viel Geld auf meinem Konto habe. Aber ich sehe das gar nicht so. Ich sehe mich als viel erfolgreicher, weil ich wirklich so viele Freiheiten habe und das tue, was ich mache. Aber unsere Gesellschaft funktioniert nicht so. Unser Glückindex ist Geld und wie viel wir verdienen, und dadurch wird unser Wert bemessen. Unser Wert wird immer noch durch Geld bemessen. Und wenn sich das ändert, wird sich, glaube ich, ganz viel automatisch ändern, weil wir dann auch anders leben und weil wir dann mit anderen umgehen und weil wir andere wertschätzen. Und das ist im Yoga eigentlich schon angelegt.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, man kennt das ja natürlich auch von sich selber so ein bisschen.
Total.
Wenn man alleine, wir hatten vorhin ja im Vorgespräch auch mal kurz das Thema Instagram oder sowas. Und das ist ja einfach so eine Vergleichsmaschine, ne?
Total.
Und selbst wenn man gerade irgendwie in sich ruht und ganz glücklich ist, dann machst du einmal Instagram auf.
Und dann genau, und dann denkt man, oh,
ja, genau, dann sieht das irgendwie alles schon ganz anders aus. Um nochmal einmal zu deinem Buch zurückzukommen, hast du ja schon kurz gesagt, dass du da so diese verschiedenen Wege irgendwie auch aufzeigst. Und ist das eigentlich auch das, was du darin transportieren willst, dass du so zeigst, also du kannst an Yoga sozusagen wachsen, du musst nicht perfekt werden, aber du kannst daran wachsen. Wie genau finde ich das denn in deinem Buch? Also kannst du das ein bisschen beschreiben?
Naja, mein Buch ist ja quasi, also der achtgliedrige Weg des Patanjali ist ja ein Lebensweg, wenn man so will. Und ich versuche, diesen Lebensweg anhand von Beispielen quasi klar zu machen. Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Mhm. Was bedeutet das konkret? Weil solche philosophischen Texte hören sich ja oftmals so, ich finde, Patanjali geht, aber man denkt erstmal so, ja.
Ja, oder man denkt auch, muss ich jetzt spirituell sein, genau, um da irgendwie reinzukommen? Nee,
überhaupt gar nicht. So. Also Spiritualität ist ja auch so ein schwieriges Thema. Ja. Für mich ist das immer eine Verbundenheit mit sich und der Welt. Aber ich würde da nie irgendwie so eine Religiosität. Für mich ist das überhaupt nicht religiös. Das ist eine Verbundenheit. Und worum es mir geht, ist einfach den Leuten zu zeigen, was heißt das konkret? Was bedeutet konkret, ich soll jetzt nicht stehlen? Das wissen wir, klar soll ich nicht stehlen. Ja. Ich soll nicht in den Supermarkt gehen und ein paar Sachen kaufen, stehlen, die ich haben will. Aber bedeutet das nicht auch im weiteren Schritt, dass ich nicht die Ressourcen dieser Umwelt, dieser Welt stehlen soll? Also ich versuche das einfach weiter zu spinnen und schreibe aber auch immer wieder, dass wir natürlich nicht den Anspruch haben müssen, dass wir das alles schaffen.
Ja.
Ich werde auch, wenn man das Buch liest, wird man auch sehen, wie oft ich daran scheitere. Eigentlich ist das ganze Buch ein einziges Scheitern meiner selbst an diesen Regeln. Aber es geht einfach darum, dass man sich darauf begibt. Ja, ich glaube, ein Weg ist eben ein Weg. Und mal schaffe ich das und mal schaffe ich das. Und das ist auch total in Ordnung. Also, und es geht auch ein bisschen darum, was ich auch direkt am Anfang schreibe. Ich glaube auch manche Sachen nicht. Ich glaube diesen ganzen Instagram-Leuten nicht, dass die um 5 aufstehen, eine Schüttelmeditation machen und dann selbst.
Das glaube ich auch nicht. Das schreibst du ja ganz am Anfang in deinem Buch.
Und das macht mich jedes Mal rasend. Das glaube ich denen nicht.
Ja.
Und es soll mir endlich mal die Wahrheit sagen, dass sie auch lieber noch bis 10 im Bett liegen.
Ja, ich meine, das macht sie ja auch nicht zu schlechteren Yogis, ne?
Nein, und vor allen Dingen, wenn ich das jeden Tag machen würde, würde mich das aber zu einem ganz unausgeglichenen Menschen machen. Mein Kind würde mich hassen, ja? Ich hätte wahrscheinlich super Oberarmmuskulatur, super schlechte Laune und wäre immer unausgeschlafen. Ich finde das, und das möchte ich auch nicht. Und ich möchte auch diese ganzen, ich möchte mir auch nicht irgendwas durch die Nase schieben. Das will ich auch nicht machen. Das finde ich eklig. Und das finde ich auch okay, dass ich das eklig finde. Aber trotzdem glaube ich, dass ich ein guter Yogi bin. Aber ich bin auch ein guter Yogi, weil ich andere Sachen mache. Und ich glaube, ich finde halt, es ist so klischeehaft, wenn du das und das machst, bist du ein guter Yogi. Nee, so funktioniert das nicht. Ich glaube, Yoga ist eine Lebenseinstellung. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Und ich finde das wichtiger, als sich das irgendwas durch die Nase zu ziehen.
Was meinst du denn eigentlich mit durch die Nase
ziehen? Ja, die ziehen sich ja irgendwelche Fäden durch die Nase zur Reinigung. Ich habe mich da echt... Ja, es gibt Dinge, die gibt's gar nicht.
Ich möchte mir auch nicht durch die Nase.
Ja, und ich möchte aber auch nicht um 5 aufstehen.
Nein, nein, nein. Ich muss so schon immer früh genug aufstehen. Wenn man Kinder hat, die zur Schule gehen, ist das ja eh schon...
Ja, und man, ganz ehrlich, es ist doch auch total unrealistisch, dass ich um 5 aufstehe. Dann meditiere ich eine Stunde, dann mache ich Yoga und dann schreibe ich was in mein Achtsamkeitsbuch.
Ja, ich denke dann
immer ist nur, mein Kind dann schon wach und hat mir mindestens 5-mal am Ohr gezogen oder so. Und dann sagt Mama, 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 Mama. Das ist einfach...
Ich glaube auch, man, das ist halt so eine Welt, die da aufgebaut wird, die funktioniert halt, wenn ich wirklich nur für mich bin. Und den ganzen
Tag so reich, dass man nicht arbeiten muss.
Ich wollte sagen, also den ganzen Tag schlicht nichts anderes zu tun habe. Oder vielleicht Yoga-Influencer sein.
Ja, und dann, aber dann kommen wir, und dann bin ich wieder an so einem Punkt, okay, gehen wir davon aus, jemand geht es finanziell so gut, dass er sich nur um sich kümmern kann, was ich total in Ordnung finde. Das ist für mich kein Yoga. Da ist da was falsch. Wenn er sich nur um sich kümmert und so viel Geld hat, wenn es einem so gut geht, muss man sich auch um andere kümmern. Mhm. Das ist auch, dann machst du vielleicht all diese Dinge, aber dann bist du kein guter Yogi, weil dann hast du nämlich gar nicht verstanden, worum es geht.
Ja, jetzt würde ich zum Schluss gerne noch einmal die zentrale Frage stellen. Also glaubst du, oder nein, du glaubst ja, dass man mit Yoga was verändern kann und auch die Welt verändern kann. Und kannst du das nochmal, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen und eigentlich in jeder Frage auch darüber gesprochen, kannst du das für uns nochmal so in 3-4 prägnanten Sätzen zusammenfassen, was muss Yoga mitbringen oder wie muss ich mich vielleicht auch auf Yoga einlassen, damit es eben nicht nur einen Effekt auf mich hat, sondern dass ich den Effekt auch irgendwie raustragen kann?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, dass Yoga eine Lebenseinstellung ist. Dass es eine Lebenseinstellung ist, wie ich mit mir und mit anderen umgehe. Und ich glaube, dass es die beste Lebenseinstellung ist, die es gibt, weil es eben eine frei von Religion funktionierende Lebenseinstellung ist. Und weil sie bei uns selber ist und es keine Institution gibt, die einem was vorgibt, sondern ich praktiziere das für mich selber. Sie ist barrierefrei, wenn man so will, sie ist kostenfrei und sie ist für jeden eigentlich zugänglich.
Bettina, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt hier mit unserem Gespräch dem einen oder anderen Lust auf Yoga machen können. Also, dass man das halt auch einfach mal ausprobiert, eben so ganz weg von diesem Gedanken, ich muss einen super Yoga-Körper haben, ich muss mega flexibel sein oder vielleicht auch irgendwie bergeweise Geld mitbringen, damit ich mir irgendwie die Einzelstunde leisten kann oder so. Also, ich finde das ganz toll, was du machst und kann nur jedem raten, die soll mal bei dir vorbeigucken auf der Homepage, das ist citizen2be.de.
Ne? Genau, und da steht auch immer, welche Stunden es gibt, in welcher Stadt und so. Und da kann man einfach vorbeikommen, muss man sich auch nicht anmelden.
Und natürlich auch dein Buch kaufen, absolut, Think the Yoga Way. Genau, das wollen wir jetzt hier auch noch allen ans Herz legen. Dann danke ich dir sehr, dass du dich mit mir unterhalten hast. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde jetzt auch meine Yogastunden noch mal mit einem ganz anderen Auge sehen.
Oh, das ist vielen schön. Dank. Ich danke dir.
Vielen Dank. Und zum Schluss möchte ich auch noch mal eine Kleinigkeit in eigener Sache loswerden. Ich habe nämlich eine ganz liebe Kollegin, Julia Schmidt-Jorzig, die den tollen Podcast Elterngespräch moderiert. Das ist ein Podcast zugehörig zu dem Magazin Eltern. Und da hat sie ein ganz spannendes Interview mit Alex und Romy von wiederum einem anderen Podcast, der sich Zukunftsglück nennt, darüber geführt, wie man mit einem unerfüllten Kinderwunsch lebt, umgeht und irgendwie auch zurechtkommt. Ich persönlich, gut, ich bin Mutter, für mich ist es natürlich ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube, dass das an sich viel mehr Leute beschäftigt, als man eigentlich meint. Und möchte euch einfach nur sagen, schaltet mal ein, hört mal rein und ich glaube, das wird sicher gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon darauf. Und nicht vergessen, eine Bewertung dazulassen oder mir zu schreiben, wenn ihr noch mehr zu sagen habt oder vielleicht auch eine eigene Idee für eine bessere Welt habt. Die E-Mail-Adresse lautet podcast@hygge-magazin.de oder einfach hier so ein Sternchen setzen oder was in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Audio Now.